Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute im Studio
Alex Emunds, hallo.
Und Markus Weidner, ebenfalls hallo. Alex, du hast einige interessante Themen in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen recherchiert. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Worum geht es denn im Einzelnen?
Richtig, ganz genau. Also interessant in der jetzigen Zeit ist natürlich, sind Geschenke, ist das Thema Geld sparen. Und ich habe mir mal ganz viele Smartphones angeschaut, wie die mittlerweile im Preisverfall aussehen. Weil das ja dann wirklich doch eine ganz interessante Sache ist. Entweder ist es für die Leute selbst gedacht, dass sie sich ein neues Smartphone kaufen wollen, weil sie eins brauchen, oder halt vielleicht auch eins verschenken wollen. Und ich habe mir von den ganzen großen Herstellern einige Modelle rausgesucht. Natürlich fallen dann unter Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi und Huawei, Google und was man sonst noch so alles hat. Und wenn man sich die Modelle dann mal anguckt, im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, hat sich da doch einiges getan.
Also, ist das, nach welchem Zeitraum kann man denn mit Preissenkungen, die sich wirklich bemerkbar machen, rechnen? Also ich denke mal, bei einem Note 20, das gerade erst seit ein paar Wochen auf dem Markt ist, wird man das wahrscheinlich noch nicht so deutlich spüren als bei einem S20, wo ja der Nachfolger schon in wenigen Wochen kommt, sage ich mal.
Vor 6 bis 12 Monaten hätte ich das wahrscheinlich genauso gesehen, aber ich glaube, es war sogar bei dem Note 20, wo man teilweise schon, da hatte ich mal eine News gemacht, das war 6 Wochen ungefähr nach Release und da waren wir schon bei über 100 Euro, die man einsparen konnte.
Das ist ordentlich.
Also das ist schon ziemlich viel. Also
heißt aber schon mal, dass man auch bei aktuellen Geräten nicht unbedingt im Herstellershop, weil da wird es natürlich nicht billiger, kaufen sollte, sondern zumindest vergleichen sollte, wie andere Händler das gleiche Gerät im Endeffekt anbieten, zu welchen Konditionen.
Genau, richtig. Also es ist nicht, man muss sich jetzt nicht mehr abspeichern im Kopf, okay, wenn ich mich für das Gerät interessiere, muss ich so lange warten, bis das neue Modell rauskommt. Also das braucht man nicht mehr. Also gerade bei Android-Smartphones ist das wirklich eine Geschichte. Da kann man schon in den ersten 3 Monaten schon das ein oder andere Schnäppchen schlagen. Und gerade wenn es auch auf so Angebotszeiträume, die man vorher ja schon absehen kann, das war ja jetzt im November so, ganzen Black Friday, Cyber Monday, oder die Hersteller haben ja auch Cyber Weeks draus gemacht. Das lief ja 2 Wochen. Und wenn die dann vorbei waren, gab es ja gleich schon wieder die nächste Angebotswoche. Und da kann man sich dann, das kann man sich schon mal so zurechtlegen, wenn man sich dann für ein neues Gerät interessiert, so im Kopf, solche Angebotszeiträume. Aber es ist eigentlich, gerade bei den Android-Smartphones ist es so, die fallen so rapide und schnell im Preis. Also wirklich ein Tipp, den man geben kann, wer es nicht braucht, gleich zum Release, wer es nicht unbedingt haben muss, dem sei wirklich zu empfehlen, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Es ist ja auch, also man hat ja trotzdem, ne, wenn es heißt zum Beispiel Samsung, sagt ja, okay, wir haben jetzt hier eine Liste, diese Modelle kriegen 3 Jahre Updates. Das heißt, wenn man jetzt das Modell erst 3 oder 4 Monate später kauft, ist das ja noch längst kein altes Gerät. Ich habe ja auch noch ein Galaxy S10 Plus, was auch noch das Android 11 und vermutlich auch noch Android 12 bekommen wird. Also da kann man ruhig ein bisschen warten und kriegt natürlich trotzdem noch ein aktuelles Smartphone.
Das ist absolut richtig.
Ja.
Aber ich denke mal, das ist eine Erkenntnis, die vor allen Dingen für Android-Geräte und nicht ganz so für iPhones gilt, oder?
iPhones sind preisstabiler. Das ist keine Frage, aber das zeigt sich, dass die irgendwann auch nicht davor gefeit sind. Also irgendwann fallen die Preise auch. In dem Ratgeber, den ich vergangene Woche geschrieben habe, habe ich natürlich die iPhone 12er dann Generation noch nicht richtig erwähnen können. Also da muss man jetzt auch noch den vollen Preis zahlen. Allerdings ist da natürlich die Vorjahresversion noch interessant, also die 11er-Serie.
Oder sogar das SE 2020, das gab es ja auch die vergangenen Tage bei Cyber Monday, Black Friday etc. schon mit deutlichem Preisvorteil.
Ja, genau, also das ist, da habe ich auch ein Beispiel parat, das iPhone SE 2020. Da waren wir bei Ende November, genau, das ist es bereits unter 400 Euro gerutscht, also für die Version mit 64 GB Speicher, also ungefähr dann 80, 90 Euro günstiger, also 479 war die UVP da. Also da sieht man auch, gut, das ist von April, dauert dann ein bisschen länger, aber die Geräte werden ja auch schön lange mit Updates versorgt.
Und ist ein aktuelles Gerät, muss man ganz klar sagen.
Aktuelles Gerät.
Für die Geräteklasse ist das absolut aktuell. Und das ist das Corona-freundlichste iPhone, muss ich sagen, weil es hat nach wie vor einen Fingerabdrucksensor.
Genau.
Das heißt, funktioniert auch mit Maske.
Das funktioniert auch mit Maske, richtig. Wobei ich finde das aber auch relativ schnell, wenn ich jetzt eine Maske an habe und muss da mal kurz den PIN eingeben. Das ist ja irgendwann auch mal mit einem Software-Update gekommen. Beim iPhone 11 Pro Max jetzt als Beispiel. Da funktioniert natürlich die Face-ID auch nicht mit Maske, aber da kann man noch drüber hinwegsehen.
Ich muss dir ehrlich sagen, da merkt man die Gerätegeneration. Also beim XS Max, das ich bis vor wenigen Tagen noch verwendet habe, da nervte es richtig. Und da, das sind so Kleinigkeiten, wo du dann wirklich den neuen, den schnelleren Prozessor merkst. Ich habe jetzt das 12 Pro Max im Einsatz und gut, zwischen 11 und 12 ist dann nicht so groß der Unterschied. Deswegen denke ich mal, bei dir wird das ähnlich sein. Beim 12 Pro Max in der Tat, es geht deutlich schneller, als ich es vom XS Max noch kannte. Also da merkt man wirklich die 2 Jahre dazwischen, nervt, da geht richtig schnell. Klar, ähnliches Beispiel, ich schalte meine geschäftliche Mobilfunknummer in den Abendstunden generell ab. Und das war immer morgens beim wieder einschalten und du möchtest abgehen mit der Nummer telefonieren. Immer so ein Gedenksekündchen, bis du die Eingaben machen konntest. Und tatsächlich, das geht jetzt wirklich, also in Sekundenbruchteilen. Ich kann nicht mal sagen in der Sekunde, sondern wesentlich weniger. Also man merkt wirklich, das bringt was. Wobei, wie gesagt, 11 und 12 ist wahrscheinlich nicht so groß der Unterschied. 10S und 11 wahrscheinlich auch nicht, aber die 2 Jahre dazwischen, muss ich wirklich sagen, gerade wenn es um solche Sachen geht, mal schnell das, mal schnell jenes, bedienen, eingeben, pinnen, wie auch immer, irgendwas öffnen, da muss ich wirklich sagen, die 2 Jahre Unterschied, so im, wenn man das Gerät direkt nutzt, das XS Max, läuft das absolut flüssig, aber so der direkte Vergleich, muss ich sagen, Donnerwetter, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so viel ausmacht.
Das hattest du doch auch mal gesagt im Vergleich Apple Watch Series 3 und Apple Watch Series 5, als ich sagte, wenn du im Schlafmodus bist und quasi das Display nur so deaktiviert hast, brauch ich eigentlich mit der 5er nur einmal die Krone zu drücken, also zu bewegen, und dann hat man wieder den normalen Modus und wird gefragt, ob man es irgendwie abschalten will. Da meintest du doch auch, dass das irgendwie ein bisschen länger dauert, ne?
Bei der Dreier, du drückst da drauf, trinkst einen Kaffee und danach ist das Display da.
Ja, genau, da merkt man wieder die Gerätegeneration, ja. Ja, es bringt
definitiv
schon was. Ich meine, es ist eine schöne Sache, dass die lange unterstützt werden, aber bei so Kleinigkeiten merkt man dann doch so ein bisschen die Evolution, ne?
Absolut.
Ja, ich habe noch ein Beispiel, wo wir gerade bei iPhone sind, zum Preisverfall. Er ist da, aber man wird es jetzt gleich merken, es geht ein bisschen langsamer als iPhone 11. Das hatten wir ja mit 64 GB im September 2019 für 799 Euro. Und da hatte ich dann letzte Woche, war der aktuelle Preis bei 635. Also es ist auch eine schöne Stange Geld, die man da sparen kann. Allerdings dauert es länger. Also hier muss man doch deutlich länger warten als bei einem Android-Smartphone.
Hat wiederum den Vorteil für jemanden, der eins hat, dass dann der Wiederverkaufswert auch entsprechend höher ist.
Ja, genau, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall
Anschaffung teurer, auch wenn es nicht mehr die ganz aktuelle Generation ist, dafür aber auch höherer Wiederverkaufswert.
Ganz genau. Ich habe auch noch ein krasses Beispiel, das kann man nicht anders ausdrücken. Das ist es geht um das Foldable, das neue von Samsung, das Galaxy Z Fold 2 5G. 256 GB, 1949 Euro, also eine ganz schöne Stange Geld. Und das ist ja wirklich noch nicht lange auf dem Markt. Also das war ja ein Release, ich glaube Mitte, Ende September waren wir da.
Und ja, kurz nach den Notes im Endeffekt.
Richtig, und da gab es dann jetzt schon aktuelle Angebote. Also die lagen bei 1426 Euro. Also das ist schon
immer noch kein Schnäppchen, aber der Preisverfall Der ist schon recht ordentlich. Da kann man sich direkt für das gesparte Geld noch eine Galaxy Watch 3 rauslassen im Endeffekt.
Aber hallo, wir reden hier von über 600 Euro in 2,5 Monaten. Also das ist, da sieht man schon, wie extrem das ist. Ich hatte dann aber auch zeitweise gesehen, dass das erste Fold war dann noch teurer als das reduzierte zweite Fold. Also auch sehr interessant.
Komisch vor allen Dingen, weil das erste Fold ist natürlich wirklich eine Machbarkeitsstudie. Das ist noch kein wirklich gutes Smartphone. Kommt dazu, dass das 5G technisch schon ziemlich veraltet ist. Also insofern vielleicht als Liebhaberprodukt. Das könnte natürlich sein. Ich kann mich erinnern, das allererste iPhone von 2007, das wurde dann auch irgendwie 10 Jahre später für wirklich absolute Unsummen gehandelt, von wegen, das ist halt das erste iPhone.
Ja, das ist halt irgendwie auch seltsam. Wenn ich mich recht erinnere, war das auch von die Version, von der ich gerade gesprochen habe, war das die LTE-Version. Also es war noch nicht mal quasi das zweite mit 5G, sondern das hielt sich beständig. Das war auch bei den großen Händlern so. Das hat Wahnsinn. Mich doch gewundert. Muss ich mal im Auge behalten, wie das ist, weil eigentlich kann man es, also wir haben es ja getestet, wir haben ja verschiedene Tests mit dem zweiten Foldable gemacht auch. Also eigentlich kann man das erste wirklich nicht empfehlen und zumal nicht, wenn das zweite auch noch günstiger ist.
Definitiv.
Ja.
Das zweite ist ja durchaus vernünftig nutzbar. Ich habe es ja momentan noch da. Der Kamerabuckel ist ein bisschen arg groß geraten, aber ansonsten muss ich sagen, schönes Gerät, schönes großes Display. Kann man empfehlen, wenn es einem die 1400 Euro wert ist.
Definitiv.
Aber das, was schon eher eine Überlegung ist, weil da sind wir ja in der Preisregion, wie normalerweise so ein S20 Ultra oder Note 20 Ultra anfängt. Aber für 1900 muss ich sagen, das ist dann doch des Guten zu viel.
Ja, und das sind gerade bei so hohen Preisen ist es natürlich auch interessant, das zu beobachten, dass der Preis schneller fällt oder sichtbarer fällt als bei günstigeren Geräten. Da dauert es dann ein bisschen länger. Also ist klar, dass irgendwie ein Google-Handy, was das Pixel 4a kostet ja aktuell rund 340 Euro, dass das 2 Monate später nicht 240 Euro kostet, ist irgendwie auch klar.
Das stimmt.
Und da merkt man das schon. Also wer sich beständig hält, sind einige Geräte von Xiaomi, beispielsweise das Xiaomi Mi Note 10. Das ist auch interessant. Das ist von 2019, ist noch gar nicht so extrem im Preis gefallen. Da gibt's dann, daran sieht man, dass es immer mal ein bisschen so auch ein paar Ausnahmen gibt.
Wobei Xiaomi ja generell jetzt nicht unbedingt als Hochpreisprodukte durchgehen. Also die sind ja schon, wenn sie rauskommen, vergleichsweise günstig. Vor allem im Verhältnis zur Hardware, die sie drin haben.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch ein paar Ausläufer, wie das die ganze Reihe, die da Mi 10 Pro, glaube ich, ist das, was rund 1.000 Euro gekostet hat nach UVP. Also da gibt es schon ein paar, die in die Richtung gehen oder auch so 800
kosten. Wobei das mit der gleichen Ausstattung bei Apple oder Samsung 1.500 kosten würde.
Ja, das kann man so sagen. Also das, da kriegt man dann für in der Preisklasse dann doch einen höheren Speicher. Also ist ja auch beispielsweise das Oppo Find X2 Pro, das ist ja Oppos Flaggschiff 2019. Da liegen wir, glaube ich, bei 1199 Euro UVP, hat dann aber auch gleich den 512 GB Speicher integriert. Also da muss man jetzt nicht sagen, okay, wir fangen jetzt hier bei 1199 Euro an, haben aber nur 128 oder was. Das wäre dann wieder Samsung-Style.
Das ist richtig.
Und
absolut.
Auch nochmal dazu zu dem Find X2 Pro, wirklich sehr gutes Gerät, habe ich auch selbst getestet im Frühjahr. Sind wir hier, was ich gerade sagte, 1199 Euro, letzte Woche 790 Euro. Also kann man wirklich machen. Gab es sogar noch bei Amazon, wäre man da irgendwie diese orange Farbe mit so einem, ja, nennt sich so veganes Lederrücken, 673 okay. Euro. Also ist schon extremer Preisverfall. Absolut. Also sehr gut.
Definitiv.
Da kann man durchaus einfach mal warten und kriegt trotzdem noch was. Oppo hat ja auch gerade aktuell berichtet drüber, dass die den Rollout-Plan für ColorOS 11 bekannt gegeben haben. Und dazu gehört auch das Oppo Find X2 Pro, das jetzt ab Dezember schon Android 11 bekommen soll. Also sozusagen top aktuelles Gerät, was die Software angeht.
Natürlich. Definitiv.
Genau.
Also auf jeden Fall lohnt sich Preisvergleich, lohnt sich ein paar Wochen zu warten, nicht direkt zum Release-Zeitpunkt, also gerade das Fold, wie du schon sagst, 600 Euro Preisunterschied innerhalb von September bis jetzt, das ist natürlich schon wirklich eine heftige Ersparnis und vielleicht für den einen oder anderen sogar eine Idee, sich dann doch mal ein Fold zu kaufen. Ich weiß noch, Kollege André Reinhardt hat sich das ja privat zugelegt. Er meinte, ich wollte einfach mal ein Smartphone haben, das nicht immer das gleiche ist, sondern mal vom Formfaktor, von den Features ein bisschen anders, dass ich ein bisschen abhebe von den anderen Geräten. Vielleicht für den einen oder anderen auch eine entsprechende Empfehlung.
Definitiv.
Wir haben aber noch ein zweites Thema.
Ja, ganz kurze Anmerkung noch zum ersten Thema, ja. Dann sind wir auch durch. Die Preise, die ich jetzt so ein bisschen genannt habe, die sind alle von vergangener Woche. Also Preise ändern sich unfassbar schnell. Also ich habe diesen TMA, also diesen Ratgeber, habe ich auch an einem Tag gemacht und am nächsten Tag habe ich fast 80% der Preise nochmal geändert, bevor es dann veröffentlicht wurde. Also Preisvergleich lohnt sich immer schnell, immer nochmal gucken, auch wenn bei Händlern Preise genannt sind, die wirklich toll klingen. Klar muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wo er es kauft und ob er mit dem Preis dann zufrieden ist. Aber einmal so kurz Preisvergleich, der kann wirklich nicht schaden. Also es gibt teilweise da wirklich große Unterschiede.
Augen auf beim Smartphone-Kauf.
Absolut richtig.
Dann kommen wir zum zweiten Thema.
Genau, richtig. Ich habe mich mit ganz vielen Smartphone-Kameras nochmal beschäftigt. Also wir haben eine große Übersicht, in der wir Smartphone-Kameras zusammenfassen und miteinander vergleichen und daraus unter allen Getesteten dann einen Sieger küren und das ist in diesem Fall dann ein Sieger 2020 und den haben wir gekürt und das sind wirklich eine ganze Menge Smartphones, die wir da abgebildet haben und das hast du ja auch gesehen, das sind wirklich einige, aber das muss man zwangsweise so machen, man beschränkt sich schon, aber es gibt so viele Smartphones auf dem Markt, die auf Vergleichswert haben, da kommt man irgendwie nicht drum rum, auch einiges abzubilden. Ich sag mal ganz
kurz. Und auch viele mit wirklich guter Kamera mittlerweile, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Genau, ich sag mal kurz, worum es geht in dieser Übersicht. Da haben wir uns auf die Laborfotos, die wir machen, beschränkt. Die machen wir bei guten Lichtverhältnissen und schlechten. Und schlechten ist dann einmal im Standardmodus und einmal im Nachtmodus. Das heißt, also Aufnahmen, die wir jetzt auf der Straße beispielsweise gemacht haben, mit verschiedenen Sachen, Weitwinkel und Zoom oder sowas, die findet man dann im jeweiligen Testbericht zu dem Smartphone. Also in dieser Übersicht geht es wirklich nur klar um diese Laboraufnahmen und diese dann miteinander zu vergleichen. Und das ist nicht einfach, denn Smartphone-Kameras, die werden immer besser, die sind sehr gut und viele von diesen Ergebnissen muss man fast auf eine Stufe stellen, weil die einfach ähnlich gut sind. Und also gerade bei hellem Licht ist das eigentlich für ein Smartphone, ist es jetzt wirklich kein großer Kraftakt mehr. Das merkt man auch bei günstigeren Geräten, wenn wir dann die Fotos unten machen im Labor, dann sehen die alle immer in der Regel brauchbar aus. Ne? Also da muss man jetzt schon wirklich ein Smartphone nehmen, was ja, also in der allergünstigsten Version, wo man sagt, okay, das funktioniert jetzt vielleicht hier auch bei gutem Licht nicht, aber in der Regel sind die alle gut. Was man jetzt
macht, die Spreu vom Weißen trennt sich wahrscheinlich da, wo du dann wirklich, wie du ja auch schon sagst, Weitwinkel oder Zoom verwendest. Also ich muss sagen, obwohl ich ja erklärtermaßen eigentlich Apple-Fan bin, aber ich lasse nichts auf die Kamera von meinem Galaxy S20 Ultra kommen, weil die wirklich vom Zoom her so hervorragende Resultate liefert. Also ich habe bisher noch nie eine Smartphone-Kamera gehabt, die das wirklich kann. Also du bist wirklich, ich sag mal, an der Sendeanlage, die ist natürlich umzäunt, damit da nicht jeder hingeht. Und du hast am Betriebsgebäude irgendeine Tafel am Eingang. Und du zoomst das mit der Samsung-Kamera so ran, dass man es wirklich lesen kann. Das habe ich noch nie erlebt. Also das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also gerade, wenn es um Detailaufnahmen geht von Objekten, die jetzt nicht direkt, wo man nicht direkt hin kann, sondern wo halt in entsprechender Entfernung sind, muss ich sagen, also das ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, diese 100-fach-Zoom-Geschichte, die es ja offiziell kann, das ist natürlich Quatsch, so eine Rüge Hand hat man nicht. Ich schätze, selbst mit einem Stativ wäre es halt so, dass dann ein Windstoß von einem Mikrometer oder so das ganze Bild verwackeln würde. Aber so bis 20-30-fach-Zoom habe ich tatsächlich schon genutzt, gerade um eben sowas sichtbar zu machen, was man mit bloßem Auge nicht erkennen könnte, höchst im Fernglas. Und so hat man es dann direkt, auf Papier hätte ich bei einer Asatai in dem Fall.
Ja, genau, das würde ich genauso unterstützen. Alles, was so bis, sagen wir mal, maximal 30-fach geht bei Premium-Geräten, kann man echt noch gut verwenden. Alles, was drüber ist, da wird es auch im Stativ schwierig. Das habe ich auch schon mal probiert, aber selbst mit Stativ hat man ja, also irgendwas von diesem Konstrukt Stativ-Smartphone fasst man ja immer an, ne? Auch wenn es auf dem Stativ steht, ob man jetzt irgendwie an den Beinen das festhält oder ob man irgendwie noch was reguliert oder ob ein Windstoß kommt, also das ist dann
ja, nicht so richtig. Ja, und Windstoß geht immer, also selbst wenn es windstill ist, geht es ja, hast du ja immer eine ganz minimale Bewegung, aber die reicht halt da schon, um das ganze Ding unscharf zu machen.
Ja, reicht wahrscheinlich irgendwie auch nur ein Auto, was auf der Straße vorbeifährt für irgendeine.
Ganz genau.
Erschütterung. Genau. Und also um jetzt dann wirklich nochmal also ins Detail zu gehen, wenn man jetzt einen Gewinner bestimmen will, dann kann man als einen Maßstab kann man die Leistung der Handykamera bei schlechtem Licht nehmen, weil hier ist es dann doch wirklich ein deutlich größerer Kraftaufwand für die Kamera, da ein brauchbares Ergebnis hinzubekommen. Und das ist nicht selten so, dass natürlich die Aufnahmen, die sind zu dunkel. Wir haben da wer sich dafür interessiert, der kann sich ja natürlich herzlich gerne unsere Übersicht anschauen und natürlich auch die Testberichte zu den Smartphones selbst, wo dann nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen wird. Die sind dann auch da verlinkt, also muss man jetzt nicht extra suchen. Und da sieht man dann, also wir arbeiten da mit verschiedenen Farben, das ist so eine Testtafel, wo wir verschiedene Farben drauf haben und das ist, kann man sich ja schon denken, also die sollte man erkennen können, ne? Und wenn das alles miteinander verwischt, wenn man die dunkleren gar nicht mehr richtig voneinander differenzieren kann, dann ist es einfach auch kein wirklich gutes Ergebnis. Das gleiche gilt für richtig. Details, da haben wir auch eine Rose, das ist auch, also das ist keine echte Rose, aber da gibt es dann auch immer einen ganz schönen Anhaltspunkt, indem man sich die Blütenstängel da anguckt und wenn die dann wirklich noch im Detail zu sehen sind, was in der Regel ja bei gutem Licht der Fall ist, dann zeugt das natürlich von einer guten Leistung der Kamera. Nicht selten ist da einfach das Ergebnis zu dunkel, das ist verwaschen, das Bildrauschen ist zu groß. Da kann man natürlich dann nicht mehr so viel erkennen. Aber es gibt auch Kameras, die das wirklich sehr gut leisten, auch im Standardmodus. Ich komme gleich noch auf den Nachtmodus zu sprechen. Und wir können es ja jetzt mal auflösen. Also die Kamera, die wir als Testsieger 2020 in der besten Liste haben, die ist vom Huawei P40. Das ist wirklich, wenn man sich das Ergebnis mal, wir haben das immer so aufgebaut, oben in einem gibt es immer das Ergebnis mit gutem Licht und unten gibt es dann mit dem schlechten Licht und das mit schlechtem Licht kommt so nah heran an das bei gutem Licht, das ist wirklich ausgezeichnet und da kann auch kein Nachtmodus irgendwie was mehr rausholen. Da reicht vollkommen die Standardaufnahme, das ist wirklich sehr gut.
Feine Sache. Wer kommt denn auf den Plätzen?
Auf den Plätzen? Also richtige Plätze, du meinst jetzt, ob wir noch einen zweiten und dritten haben?
Richtig.
Genau, also konkret ein Siegertreppchen oder sowas haben wir da nicht. Also der Sieger ist hier das Huawei P40, das kann man ganz klar sagen. Klar, wer sich das Fazit durchliest, der wird natürlich sagen, okay, klar, da haben wir jetzt natürlich trotzdem irgendeinen zweiten, dritten, vierten, fünften. Aber beim ich sag mal, die Aufnahme des großen Bruders P40 Pro, die ist auch sehr gut. Die ist insgesamt aber deutlich wärmer, also wärmerer okay. Hintergrund zu sehen. Dann haben wir natürlich den Vorjahreskönig, das ist hier das P30 Pro. Also man sieht, Huawei ist hier ganz vorne mit dabei und macht wirklich sehr gute Fotos. Ebenfalls erwähnenswert die Aufnahmen der 11er-Serie von den iPhones. Und dann haben
also
wir noch,
11er besser als 12er?
Ja, 11er besser als 12er. Bei den 12ern ist es so. Deswegen auch hier nochmal der Nachtmodus erwähnt. Der kann in vielen Fällen helfen. Das heißt, wenn man jetzt sich die bei schlechtem Licht von der 12er-Serie anschaut, dann sieht man, dass sie eigentlich, das ist zu dunkel. Und der Nachtmodus kann das aber nochmal mit zusätzlicher künstlicher Intelligenz aufhellen. Wobei man, und aus diesem Grund muss man den einfach zwangsweise berücksichtigen. Das hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren wirklich herauskristallisiert, dass da Premium-Smartphones immer gerne mit diesem Nachtmodus werben. Das ist mittlerweile aber auch in der Mittelklasse und Einstiegsklasse zu finden. Und ist natürlich auch zu verwenden. Ne? Also wenn ich jetzt ein iPhone 12 habe und jetzt zum Beispiel dieses Laborfotos nehme, dann macht der Nachtmodus das Ergebnis einfach nochmal deutlich besser als ohne. Und ebenfalls sehr erwähnenswert sind auch die Mittelklasse-Smartphones OnePlus Nord. Das liegt so bei so 400 Euro in der günstigsten Version nach UVP. Mhm. Und das Realme 7 Pro, da sind wir, glaube ich, bei knapp 300 Euro. Also hier sieht man schon, dass auch günstigere Smartphones was auf dem Kasten haben.
Und wie sieht es mit Samsung aus?
Samsung, waren wir ein bisschen enttäuscht von der S20-Serie zunächst, als wir das getestet haben. Aber das ist wahrscheinlich nur eine Software-Sache. Also die Kameras sind ja natürlich trotzdem auf einem sehr guten Niveau. Was man natürlich auch noch sagen kann, ist, dass die S10-Serie und die Note-10-Serie auch nicht schlecht abschneiden. Also das sind natürlich auch gute Kameras. Und so sieht es dann auch bei, ja genau, zum Beispiel auch das kleine Galaxy S10e aus dem vergangenen Jahr. Alles auf einem guten Niveau. Aber man sieht, was hier muss man sagen, ne, eine Smartphone-Kamera alleine ist auch nicht alles. Also es ist auch immer das Zusammenspiel zwischen Software und Hardware. Und das gesamte Paket macht natürlich dann auch das gesamte Ergebnis aus.
Ist richtig. Kann man auch im Endeffekt ja auch sagen, die Qualität der Kameras rückt näher zusammen. Mittelklasse-Geräte sind nicht unbedingt deutlich schlechter als hochpreisige Geräte, wenn ich dich richtig verstehe.
Richtig, also.
Also in Nuancen natürlich schon, keine Frage. Es muss ja unterschiedlich sein. Aber so vom Niveau, vom Level her an sich.
Richtig, also bei gutem Licht, wie gesagt, sowieso nicht. Da muss man sich in der Regel nicht so viele Sorgen machen, dass da nicht was Brauchbares herumkommt. Klar, wenn man natürlich draußen jetzt mal schaut und macht eine Aufnahme, dann wird man schon feststellen, dass entferntere Bereiche dann eben nicht mehr so scharf sind wie bei Smartphones, die in Kameras, die in teuren Smartphones zu finden sind. Aber man muss sich halt überlegen, was man damit macht. Ne? Alles, was im digitalen Bereich so bleibt, ich sag jetzt mal soziale Netzwerke oder sowas, da kann man auch also meiner Meinung nach auch mit einem guten Mittelklasse-Smartphone auch gute Ergebnisse haben. Man kann ja immer noch ein bisschen nachbearbeiten, ne?
Alles klar. Ja, da haben wir doch eine runde Geschichte, denke ich.
Ja, finde ich auch.
Dann danke ich dir fürs dabei gewesen sein.
Ja, herzlich gerne.
Wir hören uns demnächst wieder.
Alles klar, Markus, Dankeschön.
Dann bis demnächst.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.